Heute Morgen wollen wir wieder die Person Gottes bedenken. Es ist eine schöne Aufgabe, die mir geworden ist für diese Tage, die Eigenschaften Gottes zu besprechen, und zwar so, wie sie sich auf uns, auf die Gemeinde auswirken, was sie für uns bedeuten. Wir haben davon gesprochen, dass Gott groß ist, dass er gut ist, dass er dreieinig ist. Und wie das sich auswirkt auf die Gemeinde, was das für uns bedeutet. An diesem letzten Tag dieser Serie wollen wir noch einmal die Liebe Gottes bedenken. Zu diesem Zweck werde ich einige Schriftstellen mit uns lesen. Und wer die Bibel dabei hat, der darf mit aufschlagen. Es geht heute Morgen um die Liebe Gottes und wie sich das auswirkt in unserem Leben. An dieser Stelle scheint es so zu sein, dass ganz besonders hier wir merken, wie diese zwei miteinander verflochten sind. Gottes Liebe und unsere Liebe. Und diese Verflochtenheit, diese Wesenseinheit, die soll uns heute Morgen groß werden. Zuerst lesen wir einen Abschnitt aus Johannes Kapitel 3. In Johannes Kapitel 3 und 4 haben wir zwei persönliche Begegnungen. Johannes zeigt uns, wie unser Herr vor vielen Menschen gesprochen hat, wie er vor einer kleineren Schar gesprochen hat, zum Beispiel vor seinen Jüngern, mit seinen Jüngern. Die Abschiedsreden sind da besonders ein Beispiel. Aber er zeigt uns auch, wie er ganz persönlich mit Menschen umgegangen ist, seelsorgerlich. Und wir haben in Johannes 3 und 4 zwei Beispiele von zwei sehr verschiedenen Fällen. In Kapitel 3 haben wir einen Mann, in Kapitel 4 eine Frau. In Kapitel 3 haben wir einen Mann, den man als Theologen bezeichnen könnte, der aber persönlich oder dem es persönlich an einer Beziehung zu Gott fehlt. Er scheint das zu ahnen und kommt zu Jesus. In Kapitel 4 haben wir eine Frau, die zwar suchend ist, aber überrascht ist über die Begegnung mit Jesus. In Kapitel 3 sucht dieser Mann Jesus auf. In Kapitel 4 scheint Jesus die Frau zu suchen. Er musste durch Samarien reisen, gerade wegen dieser einen Frau. Die war verirrt. Tüchtig verirrt, aber Jesus findet sie dort, wo sie nach Wasser sucht. Dort stellt er sich vor als das Wasser, das sie braucht. In Johannes Kapitel 3 spricht Jesus von der Liebe Gottes. In Johannes 4 tut er das nicht auf diese Weise. Man würde denken, gerade diese Frau müsste etwas von der Liebe Gottes hören. Sie sucht diese Liebe. Sie hat mehrere Männer gehabt. Jesus sagt, der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Was übrigens uns zeigt, dass Zusammenleben noch keine Ehe an und für sich ist. Jesus macht da einen Unterschied. Diese Frau sucht Liebe. Sie sucht Erfüllung und findet diese Erfüllung nirgends, bis sie den Messias findet, beziehungsweise er sie findet. Das ist Liebe Jesu in der Tat. Er wartet dort, lässt sich bedienen oder sucht die Bedienung und sie findet in ihm das frische Wasser, das sie sucht. Aber wir wenden uns an Kapitel 3 und wollen dort einige Verse lesen. In Johannes 3 spricht Jesus, wie gesagt, von der Liebe Gottes. Und das nimmt mich Wunder. Warum spricht Jesus von der Liebe Gottes zu diesem Mann, einem Pharisäer, einem Theologen? Man würde denken, er braucht nun eine tüchtige Auslegung aus der Heiligen Schrift, um ihn einmal zurechtzuweisen. Kaum hat das Gespräch begonnen und Jesus spricht von Geburt. Nun ist ja Geburt normalerweise das Ergebnis der Liebe. Und dieses Thema lässt Jesus hier bereits anklingen. Die Pharisäer hatten gerade dieses Thema unter den Teppich gewischt. Liebe kannten sie wenig. Vorschriften, ja. Gesetz über Gesetz, ja. Korrektes Leben, ja. Aber Liebe, das Höchste, das war ihnen entkommen. Interessanterweise spricht Jesus von Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, auf diese Weise. Wir nehmen das so für selbstverständlich. Wir kennen diesen Text von Kindheit auf. Aber lesen wir einmal das Kapitel, wie wenn wir es zum ersten Mal lesen würden. Zum Beispiel Vers 10. Jesus antwortete und sagte zu ihm, du bist der Lehrer Israels und kennst diese Dinge nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir geben Zeugnis von dem, das wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch Irdisches sagte und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch Himmlisches sage? Und niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel niederstieg, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Er stieg vom Himmel herab und ist immer noch im Himmel. Jesus tut sich hier dem Nikodemus kund. Er offenbart sich selbst ihm. Und dann heißt es, wie unvermittelt. Plötzlich springt Jesus zum Alten Testament. Er hat von seiner eigenen Person gesprochen. Plötzlich springt er zum Alten Testament, zu Mose und sagt, und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Die Geschichte kennt Nikodemus natürlich. Jesus braucht sie nur antönen zu lassen. Wie er dort eine Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Sohn des Menschen, wer ist denn das? Ist nicht jeder ein Sohn eines Menschen? Jesus lässt wissen, dass er in ganz besonderer Weise ein Sohn von Menschen ist. Hier haben wir wieder etwas Urplötzliches. Ein Bezug auf Daniel, wo von diesem Sohn des Menschen die Rede ist. Am Ende der Geschichte kommt der Sohn des Menschen zu Gott und übernimmt die Herrschaft. Der, der vom Himmel auf die Erde stieg und Mensch wurde, der bringt die Geschichte zu einem gottehrenden Ende. Dieser Sohn ist jetzt hier in dieser Nacht vor Nikodemus. Und er teilt ihm mit, Nikodemus, es liegt etwas zwischen uns und dem Ende, von dem Daniel sprach. Das Kreuz. So wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, und wenn man eine spiralene Schlange, die aus Erz gemacht worden ist, hergestellt ist, an einem senkrechten Pfahl befestigen will, dann wird man wohl einen Querstock anbringen müssen. Ein Kreuz bildet sich so. Und so wie eine Schlange an einem Kreuz hing und zum Heil von solchen, die vergiftet waren, diente, so wird Jesus an einem Kreuz, an einem Pfahl hochgehoben und dient zu unserem Heil. Das ist die Liebe Gottes. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, bevor er die Geschichte zum Ende bringt. Damit jeder, der an ihn glaubt, ihm Vertrauen schenkt, nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe, nicht nur zeitliches wie damals in der Wüste. Denn so liebte Gott die Welt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm Vertrauen schenkt, nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier spricht Jesus von der Liebe Gottes zu allen Menschen, zu Nikodemus. Nikodemus, das ist der Weg des Heils. Nicht dein Weg der eigenen Leistung, sondern Gott weiß, dass wir ins Verderben gehen. Aus seiner Liebe hat er mich geschickt, um dich zu retten. Das hat Nikodemus mit der Zeit erkannt. Die Liebe Gottes hat sich geoffenbart in einer Person. Und ein Theologe, der nichts von Liebe wusste, dem gehen die Augen auf für das, was Gott eigentlich in seinem Wort sagen wollte. Schon damals bei Mose in der Wüste. Die Kinder Israel hatten regelrecht den Tod verdient. In seiner großen Barmherzigkeit lässt Gott ein Heilmittel aufrichten zum Heil derer, die gesündigt hatten. Wir gehen jetzt zum ersten Brief, den Johannes geschrieben hat. Hier hat er von der Liebe Gottes gesprochen, die ein Mann, der die Schrift eigentlich hätte kennen sollen, er zeigt ihm seine Liebe. Er offenbart ihm das Wesen des Heiles Gottes. Wir gehen jetzt zum ersten Brief des Johannes und schauen uns dort einige Texte an. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 zuerst. In dem ersten Brief des Johannes spricht Johannes zweimal von dem, was Gott ist. Er ist Licht, Kapitel 1, Vers 5, und er ist Liebe, zweimal in Kapitel 4. Die zwei zeigen uns die zwei Seiten der Vollkommenheit Gottes in seinem Charakter. Er ist gut. Er ist gut, weil er heilig ist. Er ist gut, weil er Liebe ist. Und diese zwei bespricht Johannes in seinem Brief. Der ganze Brief kreist sich um diese zwei Gedanken. Zuerst der Begriff, das Bild Licht für Heiligkeit. Dieses aber verbindet er bald in Kapitel 2 mit dem Thema Liebe. Aber der Text spricht eigentlich noch von Licht. Das heißt, Licht und Liebe gehören zusammen, Heiligkeit und Liebe. Echte Heiligkeit ist eine Echtheit in der Liebe. Und echte Liebe ist eine heilige Liebe. In Kapitel 2, Vers 15 sagt nun Johannes, liebt nicht die Welt. Hat Gott nicht die Welt geschaffen? Ja. Sollte man nicht lieben, was Gott geschaffen hat? Ja. Sollte man die Welt mehr lieben als den Schöpfer? Römer Kapitel 1. Nein. In diesem Zeichen, sagt Johannes, liebt nicht die Welt. Das hatte Eva getan. Sie zog ein Stück Obst ihrem lebendigen Gott vor. Gott hatte gesagt, nein. Sie wusste, er hatte sogar gesagt, rühre es nicht an. Es war keine Lüge, es war die Wahrheit. Eva sündigt nicht, bevor sie sündigt. Sie hat keine Unwahrheit gesprochen, bevor sie das tat, was Gott verboten hatte. Gott hatte verboten, von diesem Baum zu essen. Und als sie das tat, da begann die Sünde. Das heißt, sie sieht das an auf Einladung Satans, sieht an das, was verboten ist und lässt sich betören. Ich denke, Paulus sagt später, gründlich verführen. Während Gott ihr vor Augen gestanden hatte bis dahin, steht jetzt eine kleine Obst, ein kleines Stück Obst ihr vor Augen und wird so groß in ihren Augen, dass sie einen Blick, den Blick für Gott verliert und sie vertauscht den Schöpfer mit der Schöpfung. Genau das, was Paulus moniert in Römer Kapitel 1. Sie zogen den Schöpfer, ehrten den die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Das ist unsere Sünde. Wir ziehen das Gute dem Besten vor. Habt nicht lieb die Welt, zieht sie nicht dem Schöpfer vor. Die Welt ist gut, die Gott geschaffen hat. Sie ist von der Sünde gekennzeichnet, seitdem wir in die Sünde gefallen sind. Aber an und für sich ist die Welt, die Gott geschaffen hat, gut. Aber es wird Sünde, die Welt zu lieben, in dem Zeichen, wie wir Gott lieben und ihn ehren. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Was ist die Liebe des Vaters? Das ist der Westfall, der Genitiv, für die, die es die Grammatik kennen. Was heißt das, wenn von der Liebe des Vaters gesprochen wird? Im Deutschen hört man da, das ist Liebe, die Gott hat, die er übt, er liebt. Ja, und diese Liebe soll in uns sein. Was heißt das, wenn die Liebe, die Gott hat, in uns ist? Wir würden sagen, er hat Liebe zu uns, aber in uns? Was soll diese Formulierung? Die ist uns fremd. Das ist nicht unser Deutsch. Aber wir werden uns daran zu gewöhnen haben. Und wenn wir uns damit befassen, gehen uns mit der Zeit die Augen auf für die Vielfältigkeit der Wahrheit Gottes. Johannes gebraucht sehr gedrängte Sprache. Und wir brauchen manchmal etwas an Hirnzellen, um das auseinander zu dividieren, um einmal zu zerlegen, was sagt denn Johannes hier eigentlich? Wir wollen nun Zeit nehmen dazu. Im Englischen haben wir den Westfall noch in einem anderen Sinne. Wenn dort von der Love of God, Liebe Gottes, gesprochen wird, dann kann das durchaus heißen Liebe zu Gott. So gebraucht man den Westfall dort. Das ist nicht ein Westfall, das ist ein präpositionales Gefüge. Das ist ein großes Wort, aber so heißt es. Das heißt ein Gefüge mit einer Präposition am Anfang. Von dem Vater. So, Liebe von dem Vater heißt im Englischen Liebe zum Vater. Und das ist möglicherweise, was Johannes mit seinem Griechisch sagen will. Das wäre möglich. Der Westfall kann im Sinne des vierten Falls, des Wehenfalls, gebraucht werden. Liebe zu Gott. Aber so einfach ist wiederum auch nicht. Wir lesen weiter. Ist die Liebe des Vaters nicht in ihm? Weil, Vers 16, alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches oder die Freude des Fleisches, die das Fleisch bringt, und die Lust der Augen oder die Freude für die Augen, und das Großtun dieses Lebens, man tut sich groß, wenn man von den Gütern dieses Lebens reichlich hat. Wer einen dicken Mercedes hat, ja, ein dickes Portemonnaie, nun, der ist etwas zufrieden, nicht wahr? Der fühlt sich sicher, bis mit einmal Überraschung kommt. Die kann einem jeden von uns passieren. Wir können uns nicht auf die Dauer verlassen auf die Güter dieser Welt. Wir neigen dazu, zu ruhen auf dem, was zu dieser Welt gehört. Wir haben es zu etwas gebracht und wir denken, nun läuft das Leben ungefähr von selbst. Ich muss noch etwas hinzutun, aber es geht von Tag zu Tag gut weiter. Nein, sagt Gott, so geht's nicht. Er hatte schon in Johannes 15 gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Nichtigkeit der Dinge dieser Welt kann Gott urplötzlich uns offenbaren. Wir tun wohl zu hören auf Gottes Wort, bei aller Begegnung mit dem Schönen dieser Welt. Vergesst nicht, die Welt ist leer, nichts. Das, was Gott geschaffen hat, ist wirklich verdinglicht. Es hat keine Personalität wie der Schöpfer. Den brauchen wir zum Leben. Seine Gemeinschaft, seine Liebe brauchen wir. Und Liebe zu ihm brauchen wir. Die Lust der Augen und das Großtun des Lebens, das ist nicht aus dem Vater. Aha, das ist nicht aus oder von dem Vater. Die Lust, die Liebe zur Welt, die Freuden, die diese Welt bereitet, sodass ich sie gern habe, diese sind nicht aus dem Vater. Diese Liebe ist nicht aus dem Vater. Jetzt haben wir es. Wir denken an unsere Liebe zu den Dingen der Welt. Die machen uns Freude und wir haben es mit ihnen zu tun. Johannes spricht von der Quelle. Die Möglichkeit, diese Welt zu lieben, die Möglichkeit, überhaupt zu lieben, kommt von Gott, in unserem Schöpfer. Und wenn er gesagt hat, die Liebe des Vaters ist nicht in ihm, da klingt etwas mehr an als nur seine Liebe zu uns oder unsere Liebe zu ihm. Das ist eine organische Einheit. Paulus erinnert uns daran in Römer Kapitel 5, Vers 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Die ist ausgegossen worden in unseren, dritter Fall, nicht vierter Fall, in unseren Herzen. Der Geist ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe und der Geist ist Gott. Und so ist der Geist Liebe. Er wird uns gegeben und in uns dann ausgegossen. Somit, mit dieser Persönlichkeit Gott, ist die Liebe Gottes in unserem Wesen ausgegossen. Und sie will jede Ecke unseres Lebens erreichen. Und mit dieser Liebe, mit der Energie Gottes des Geistes, lieben wir ihn. Liebe zu Gott ist uns von Natur aus fremd. Wir kennen das nicht. Wir haben keine Liebe. Auch die angelernte Liebe, die wir von den Eltern her lernen, sage Dankeschön, muss deine Vater und Mutter lieben und so weiter. So lernen wir im Umgang mit den Eltern, Vertrauen zu ihnen, und es entsteht eine Art Liebe. Aber eine echte geistliche Liebe fehlt uns, bis wir neu geboren sind und Gott in unser Leben einkehrt. Er selbst ist unsere Liebe, unser Leben. Er selbst ist unsere Liebe, mit der wir anfangen zu leben und zu lieben. Das klingt hier an, in diesen sehr gedrängten Sätzen. Was wir mit der Welt zu tun haben, das kommt nicht aus Gott. Das ist leer. Aber wenn Gott selbst uns neu gebiert, zu neuem Leben geboren werden lässt, dann pulsiert in uns Leben, Leben der Liebe, Liebe des Lebens. Und mit dieser Liebe, die göttlich ist, lieben wir ihn. Diese Liebe soll in uns walten. Wenn das der Fall ist, dann haben wir die rechte Beziehung zu den Gaben Gottes in unserer Umgebung. Wir freuen uns ihrer. Aber aus der Quelle Gottes. Das ist eine ganz andere Beziehung dann. Christen können das auf offener Hand halten. 1. Korinther 7, Vers 7. Die Gaben Gottes können wir entgegennehmen, aber auch sofort abgeben. Paulus sagt, bedenke, wenn du verheiratet bist, du kannst deine Frau verlieren. Vergiss das nicht. Alles, was Gott schenkt, halten wir auf offener Hand. Er hat es gegeben, er kann es sofort nehmen, wann er will. Das hat Hiob natürlich gelernt. Weiter in Kapitel 3 hinein, gleich am Anfang. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat. Kann man Liebe geben? Nun, Gott hat uns seinen Sohn gegeben und in ihm sich selbst uns gegeben. Und dieser Sohn ist die Liebe. In seiner Person hat er uns gleichsam Liebe gegeben. Das stimmt, er hat sich für uns geopfert. Aber er hat uns auch die Liebe gegeben, mit der wir ihn lieben können. Ich weiß nicht, wie viel Johannes sich hier gedacht hat, aber wenn wir alle seine Bemerkungen zusammenziehen, dann scheint er sagen zu wollen, Gott selbst ist das, was wir brauchen. Gott selbst ist die Liebe, die wir brauchen, um ihn zu lieben. Er hat uns die Liebesmöglichkeit gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollten. Deswegen kennt die Welt uns nicht. Ihr ist das fremd. Und sie hält uns für Narren, dass wir heute Morgen hier so in dieser Zahl zusammenkommen. Für sie ist unser Tun leer. Für uns ist ihr Tun leer. Wir verstehen einander nicht. Nun, wir verstehen, weil wir dort waren. Wir verstehen die Welt in dem Sinne. Wir lesen weiter in den Versen 10 bis 18 von der Verwandtschaft dieser zwei Lieben. An diesem sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Woran? Nun, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut oder übt, in der Gerechtigkeit lebt. Johannes macht einen Unterschied. Das kommt im Deutschen nicht immer so zum Ausdruck, tut oder praktiziert oder in der Gerechtigkeit lebt. Das ist die Dauerform. Wer nicht dauerhaft in der Gerechtigkeit lebt, ist nicht aus Gott. Da stellte sich heraus, dass so ein Mensch nicht fähig war, dauerhaft in der Gerechtigkeit zu leben. Er kann punktuell Gutes tun. Aber das ist nicht sein Leben. Sein Leben ist gekennzeichnet vom Ungehorsam gegen Gott. Das ist die Linie. Punkte gibt es, die gerechtigkeitsähnlich sind. Aber die Linie ist die Linie der Sünde. Johannes macht hier da einen Unterschied. Weil diese die Botschaft ist, die ihr von Anfang hörtet, dass wir einander lieben sollten. Jetzt wird plötzlich Liebe zur Pflicht. Also ganz selbstverständlich ist es nicht, wenn Gott seine Liebe in uns ausgegossen hat. Wir lieben nicht von selbst, wir machen mit. Es ist eine Beziehung von zwei Personen. Er hat sich uns gegeben und ganz bewusst geben wir uns ihm. Er hat uns bewusst geliebt, er hat seine Liebe ausgegossen in unseren Herzen, aber wir lieben ihn bewusst. Wir sind gehorsam, wir stellen uns ihm zur Verfügung, wir glauben ihm, wir freuen uns an dem, woran er Freude hat. Wir tun, was er tut und so weiter. Wir machen mit von ganzem Herzen. Du sollst Gott deinen lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft, hatte Mose gesagt. Das konnte Israel nicht. Es hatte nicht die Energie, die geistliche. Es sei denn, jemand in Buße zu Gott kam und Gottes Geist in ihm wirkte. Das gab es schon damals. Nicht die Wiedergeburt, die wir kennen, aber punktuell gab es dieses gleichsam im Querschnitt hier und da. Man kannte das, was wir als Christenleben kennen, aber nicht in dieser Weise, wie wir es heute kennen. Aber Mose hatte es gefordert und jetzt ist es immer noch Gottes Forderung an uns. Johannes sagt, es ist ein altes Gebot, aber gleichzeitig ein neues Gebot in Christus geworden. Eine Möglichkeit, das zu tun. Seitdem der Geist gekommen ist, die Liebe Gottes in Person, ist es jetzt möglich, wenn wir lieben wollen, zu lieben. Manchmal kommen Geschwister, Kinder Gottes sogar, zu einem Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Es wurde zu viel und dann geht eine Ehe auseinander oder Brüder gehen auseinander, Schwestern, Brüder und Schwestern. Man sagt, es geht nicht mehr. So? Natürlich geht es nicht mehr. Unsere Energie reicht nicht aus. Das erleben wir als Kinder Gottes. Unser Fleisch reicht nicht aus. Unser Pflichtbewusstsein ist nicht stark genug. Wenn etwas kaputt geht zwischen uns, dann ist es ein Zeichen, dass wir nicht Gottes Liebe gebraucht haben. Die Beziehung zu Gott, daran hat es gefehlt. Das ist immer Schuld. Das ist nicht nur Schwachheit, es ist Schwachheit, aber Schuldhafte. Kein Christ braucht zu sagen, ich kann nicht lieben, den kann ich nicht ausstehen. Kein Christ. Ich hatte einmal eine interessante Erfahrung in Württemberg. Ich sprach in einer Gemeinde und war wohl geführt worden, so zu sprechen. Und ich sagte, es gibt keinen Menschen auf der Welt, mit denen ich nicht auf engem Raum leben könnte. Es ist möglich für uns. Gottes Kraft, Gottes Gnade reicht aus, um mit dem schwierigsten Menschen auf engem Raum zu leben. Das habe ich mehrere Male gesagt. In jener Versammlung saß ein Ehepaar, das ich überlegte, ob man die Mutter zu ihr nehmen sollte. Die Mutter der Frau war eine höchst schwierige Frau, sehr schwierig. Aber sie wurde älter und sie überlegten sich, sollen wir sie zu uns nehmen oder nicht. Und als sie das hörten, dass die Gnade Gottes ausreicht, haben sie es gewagt. Die Mutter war nicht gläubig, charakterlich, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Aber sie nahmen sie in ihr Haus auf. Zeigten ihr die Liebe Gottes. Mit der Zeit wurde das Herz dieser Frau weich. Sie vernahm das Evangelium, kam vom Osten damals, hatte nicht das Evangelium so gehört. Sie lernte Jesus kennen und gab ihm ihr Herz und wurde noch getauft, bevor sie heimging. Sie waren natürlich dankbar, dass sie es gewagt hatten. Eine Seele war für die Ewigkeit gewonnen. Das ist möglich, Geschwister. Es kostet manchmal unsere Ehre, unser eigenes Wesen, unser Leben. Aber Paulus sagt, wir sind ja schon mit Christus gekreuzigt worden. Ein nachträgliches Ja dazu ist dann auch möglich, wenn das schon geschehen ist. Wenn Christus für uns starb, sagt Paulus, sind wir gestorben. Und es ist möglich, durch die Gnade Gottes und die Kraft des Geistes, sich selbst zu verneinen, zu verleugnen und sich zu demütigen und zu vergeben und den Kürzeren zu ziehen und Gottes Liebe in uns walten zu lassen. Das kann Gott tun. In 1. Korinther 6 sagt Paulus etwas, das für uns etwas sonderbar ist. Da sind zwei Brüder oder zwei Personen in der Gemeinde miteinander uneins geworden und der eine möchte am liebsten mit dem anderen zu Gericht gehen, um sein Recht einzufordern. Aber Paulus sagt, Brüder, so geht's nicht. Wir gehen nicht vor die Welt. Wir können das unter uns regeln. Aber zuallererst gibt es eine Grundlage. Noch bevor man in der Gemeinde etwas unternimmt, zur Versöhnung, sagt Paulus, warum lässt du dich nicht überfordern? Warum lässt du nicht zu, dass du den Kürzeren ziehst? Warum nicht? Warum kann ich nicht alles verlieren? Haus und Geld und Auto und alles, um meinen Bruder zu gewinnen. Wie viel wert ist der Bruder denn mir? Will ich wirklich mein Geld einziehen, einfordern, mein Recht und den Bruder verlieren? Oder will ich den Bruder verlieren und wie mein Herr bereit sein, alles zu verlieren, wenn er nur zurechtkommt und wir versöhnt werden miteinander? Das ist der Weg des Kreuzes, der Weg dem Lamme nach. Das ist alles möglich, weil Gott, der am Kreuz uns liebte, in uns eingezogen ist und in uns wohnt. Und seine Liebe kann unsere Liebe werden. Das ist Evangelium. Das ist der neue Weg. Gott in uns. Christus lebt in mir. Galater 2,19. Ich bin mit Christus zusammen damals gekreuzigt worden, weil Jesus, 2. Korinther 5, 14 und 15, für alle Menschen starb. Das ist für ihn dasselbe, wie wenn er selbst gestorben wäre. Stellvertretung heißt, ich bin gestorben in der Person eines anderen. Fertig. Aber, sagt er, Galater 2, ich lebe. Jetzt korrigiert er sich wieder. Nein, nicht ich lebe. Haben Sie gehört? Nicht wir leben. Wir haben nicht Leben und Jesus und den Heiligen Geist und so weiter und all diese Dinge, wie wenn das separate Pakete wären. Das ist alles in Gott verpackt. Ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt. Er in mir. Und das ist Wiedergeburt. Christus selbst als Person im Heiligen Geist lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der sich selbst mir gab. Das ist Evangelium. Davon können wir leben. Aber nicht von Leistung. Nicht von Versuchung. Von Versuchen. Nicht von einfach Gehorsam. Er, seine Liebe, in uns. Wir lesen weiter. Vers 13. 1. Johannes 3. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind, weil wir die Brüder lieben. Aha. Wir wissen, dass wir neu geboren sind, vom Tode zum Leben gelangt sind, weil wir lieben können. Wir können jetzt Brüder lieben. Das kann aber nur jemand, der neues Leben hat. Diese Liebe ist ein Zeichen davon, dass neues Leben entstanden ist. Weil wir die Brüder lieben, wissen wir, dass etwas Neues gekommen ist. Wer den Bruder nicht liebt, das heißt auf Dauer, dies ist die kontinuierliche Form im Grundtext, weilt im Tode, ist noch nicht wiedergeboren. Jeder, der seinen Bruder hasst, kontinuierlich in dieser Situation lebt, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben hat. Es weilt nicht in ihm. An diesem haben wir die Liebe gekannt, dass er seine Seele für uns hinlegte. Und wir sind es schuldig, die Seele für die Brüder hinzulegen, nicht nur unser Habengut, uns selbst anstelle des Bruders, uns herzugeben, unser Leben. Aber wer die Lebensgüter der Welt hat und er schaut und sieht seinen Bruder Bedarf haben und verschließt sein Inneres vor ihm, wie weilt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kindlein, lieben wir nicht mit Wort, das heißt mit Wort allein, noch mit der Zunge, sondern in Werk und in Wahrheit. Kapitel 4, Vers 7. 7 bis 13. Geliebte, lieben wir einander. Da merken wir wieder, die Liebe ist eine Gabe, aber sie wird dennoch zur Pflicht. Das heißt, diese Gabe soll ganz bewusst genutzt werden. Lieben wir einander, weil die Liebe aus Gott ist. Und jeder, der liebt, wirklich liebt, auf Dauer, ist aus Gott geboren worden. Kein anderer kann das. Und kennt Gott. Er hat eine Beziehung zu ihm. Wer nicht dauerhaft liebt, kannte Gott nicht, hat ihn nie kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Und wer Gott kennt und eine Beziehung zu ihm hat, eine Liebesbeziehung zu ihm, der hat die Liebe in sich wohnend. In diesem wurde die Liebe Gottes uns geoffenbart, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Da hält er wieder das Beispiel Gottes vor uns vor Augen, dass wir es ihm nachtun, damit wir durch ihn lebten. In diesem besteht die Liebe, nicht dass wir Gott liebten, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, Johannes selbst übt diese Liebe. Wenn Gott uns so liebte, sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Mit der Liebe. Niemand hat Gott je angeschaut. Wenn wir einander lieben, weilt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Seine Liebe ist uns geschenkt worden. Und wenn wir mit dieser Liebe ihn lieben und die Brüder, dann ist das Ziel Gottes mit dieser Liebe verwirklicht. An diesem erkennen wir oder kennen wir, merken wir, dass wir in ihm bleiben oder verweilen und er in uns verweilt, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Dann lässt er anklingen, dass der Geist, wie Paulus es schon sagt, diese Energie ist. Und wir haben angeschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Noch die letzten Verse, Verse 14 bis 21, ja. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm weilt oder bleibt oder wohnt Gott und er in Gott, gegenseitige Innewohnung. Gott selbst, merken wir. Und wir haben die Liebe gekannt, die Gott unter uns hat. In diesem Fall spricht Johannes als Apostel. Wir Apostel haben Jesus kennengelernt, gesehen, das teilt er mit. Wir haben ihn angeschaut, wie er in Kapitel 1 sagt. Wir haben die Liebe Gottes gekannt, die Gott unter uns hat, und haben geglaubt, wir kamen zum Vertrauen zu ihm. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe weilt, wohnt, bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In diesem ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, damit wir am Tage des Gerichts Freimütigkeit haben mögen, weil so wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Da haben wir es wieder. Er ist unser Leben. So wie er in der Welt ist, sind wir, weil er unser Leben ist. Und so stehen wir wie er in dieser Welt. Und er schenkt genügend Gnade und Kraft, in dieser Welt zurecht und zurechtzufinden. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus, weil Furcht es mit Strafe zu tun hat. Aber wer sich fürchtet, ist in der Liebe nicht zum Ziel gebracht worden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst liebte. Dort kommt die Liebe her. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und er hasst seinen Bruder, kommt nicht fertig mit ihm, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Die Gabe Gottes wird zur Pflicht. Noch einmal, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen worden in unseren Herzen. Christus wohnt in uns. Gott selbst, der Liebe ist, wohnt in uns. Und mit ihm, mit seiner Liebe, lieben wir ihn von ganzem Herzen und setzen wir uns ein für eine verlorene Welt und lieben die Geschwister von ganzem Herzen. Petrus spricht von einer sich ausstreckenden Liebe, von einer intensiven Liebe, von einer herzlichen Liebe. Geschwister, das ist möglich. Und wenn die Liebe unter uns waltet, diese Liebe, dann wird die Welt etwas zu sehen bekommen von der Realität der Liebe Gottes in Christus. Und dann Mut fassen, an diesen Jesus auch zu glauben. Das schenke der Herr uns. Wir wollen uns wieder Zeit nehmen zum Gebet. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass wir nicht auf unsere eigene Energie und Liebe angewiesen sind, sondern dass du uns beschenkst. Mache unsere Herzen weit zu dir hin. Mache unsere Herzen weit auf füreinander. Danke, Herr, dass du unser Leben so reichlich beschenkst, dass du uns dieses Geschenk gegeben hast, der Liebe. Wir leben in einer Welt des Hasses. Lass uns, Herr, etwas, ein Stück Himmel hier auf Erden offenbaren. Amen.